Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies sind mittlerweile mehr als 1000 Mitarbeiter positiv getestet worden. Über die Situation in Gütersloh berichten wir ausführlich und wir haben auch Reaktionen auf diese Corona-Entwicklung aus dem politischen Berlin. Derweil wirbt die Kanzlerin für die neue Corona-Warn-App. Hören Sie dann. Nach den Lobbyvorwürfen gegen den CDU-Politiker Philipp Amthor hat dieser seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern zurückgezogen. Reaktionen darauf gibt es bei uns. Zum Abschluss dann Aktuelles aus dem Sport und im Anschluss geht es ab 7:20 in unserem Hintergrund um Israels Annexionspläne im Westjordanland. Seit Jahren stehen die Zustände in der deutschen Fleischwirtschaft schon in der Kritik. Doch erst vor ein paar Wochen hat das Bundeskabinett dann neue Auflagen beschlossen. Unter anderem sollen Werkverträge ab kommendem Jahr verboten werden. Und bis dahin? Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Kontrollen nun weiter verschärfen, und zwar noch bevor das neue Gesetz zur Arbeitssicherheit in der Fleischindustrie da ist. Wir schauen gleich noch genauer auf die Reaktionen auf diesen weiteren Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik, der, und darüber berichtet Oliver Jürgens aus dem ostwestfälischen Kreis Gütersloh, immer größere Dimensionen annimmt.
Die Zahl der Corona-infizierten Beschäftigten des Fleischkonzerns Tönnies steigt weiter an. 5.800 Abstriche müssen insgesamt genommen werden, so der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer. Mehr als die Hälfte der Tests sind bereits erfolgt.
Wir haben 3.127 Befunde, davon sind 1.029 positiv. Gestern hatten wir 830 positive. Was eigentlich das Wichtigste für mich ist, wir haben keinen signifikanten Eintrag von Corona-Fällen, von Infektionen in die allgemeine Bevölkerung.
Deshalb ist der Landrat auch weiter zuversichtlich, dass ein regionaler Lockdown verhindert werden kann. Hätte man den Corona-Ausbruch bei Tönnies nicht, wäre das Virusaufkommen auf ähnlichem Niveau wie in anderen Teilen des Landes. Deutliche Worte fand der Leiter des Gütersloher Krisenstabs Thomas Kuhlbusch in Richtung Tönnies.
Also ich will erst mal sagen, das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist da auf null.
Die Zusammenarbeit gestaltet sich offenbar mehr als schwierig. Der Kreis wartete bis gestern Abend auf die Personallisten der Beschäftigten, um in den Wohnungen der Werkvertragsarbeiter Abstriche nehmen zu können, so Kuhlbusch. Doch Tönnies habe nicht ordentlich geliefert.
Wir haben immer deutlich gemacht, die Firma Tönnies muss uns zügig die Personallisten ganz klar auch mit darlegen. Das war immer zögerlich und ich sag's mal salopp, wir haben gestern den Papp aufgehabt, wir haben gestern Morgen eine Adressliste gekriegt, da waren, sag ich mal, 30% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Adresse.
Deshalb verschaffte sich der Kreis gestern Abend noch Zugang zu den Personaldaten im Tönnies Hauptwerk in Reda-Wiedenbrück. Bis tief in die Nacht waren die Mitarbeiter im Einsatz, um alle Wohnadressen der Werkvertragsarbeiter zu ermitteln. Allein im Kreis Gütersloh gäbe es 1.300 Adressen, weit mehr als der Kreis vermutet habe. Diese Anschriften würden nun zusammen mit Dolmetschern von mobilen Teams besucht, um Abstriche zu machen und über die Quarantäne zu informieren. Auch die Bundeswehr unterstützt den Kreis dabei. Brigadegeneral Thorsten Gersdorf, der Kommandeur des Landeskommandos NRW, hat sein Team weiter aufgestockt.
Heute sind wir insgesamt mit 65 Soldaten hier im Kreis Gütersloh eingesetzt, unterstützen unter anderem bei den Abstrichstationen auf dem Werksgelände der Firma Tönnies. Da ist Sanitätspersonal der Bundeswehr eingesetzt, es sind Soldaten des Heeres dort eingesetzt.
Auch die Polizei unterstützt den Kreis bei den Quarantänekontrollen. Bis Anfang der Woche will der Kreis alle Proben genommen haben. Das Tönnies-Werk in Reda-Wiedenbrück soll heute Abend amtlich verschlossen werden. Es soll erst wieder öffnen, wenn Tönnies garantieren kann, die Schutzmaßnahmen einhalten zu können.
Oliver Jürgens über den Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik im Kreis Gütersloh. Und inzwischen hat sich Konzernchef Clemens Tönnies in einer Pressekonferenz auch entschuldigt, einen Rücktritt aber ausgeschlossen. Er werde dieses Unternehmen aus der Krise führen, so hat er gesagt. Der Fleischbetrieb in Reda-Wiedenbrück bleibt also für 14 Tage geschlossen. Andreas Reuter hat in der Hauptstadt Stimmen gesammelt. Die vom Kreis ergriffenen Maßnahmen, die gehen einigen Bundespolitikern absolut nicht weit genug.
Karl Lauterbach kann es nicht fassen. Über 1000 Corona-Fälle in der Fleischfabrik Tönnies und kein Lockdown für den Landkreis Gütersloh.
Wir müssen auch darüber nachdenken, ob wir hier also nicht unsere Regeln ad absurdum führen. Denn wir haben ja gesagt, Lockdown, wenn mehr als 50 pro Woche auf 100.000 Einwohner sich neu infiziert haben. Das ist hier klar überschritten.
So der Gesundheitsexperte der SPD im WDR. Dabei kommen starke Töne von den Ministern der Großen Koalition. Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, sagt, man wolle den Ausbruch in dem größten Schweinefleischbetrieb Deutschlands nicht nur aufdecken, man werde die Missstände auch abstellen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, so CDU-Mann Altmaier im Deutschlandfunk. Auch Hubertus Heil, der Arbeitsminister von der SPD, droht. Die Regierung hat ja beschlossen, dass Werkverträge für Subunternehmer in der Fleischindustrie vom nächsten Jahr an verboten werden. Im Redaktionsnetzwerk Deutschland kündigt Heil nun an, man werde die Kontrollen der großen Fleischbetriebe verschärfen, und zwar schon bevor das neue Gesetz in Kraft trete. Fleisch dürfe keine Ramschware sein, twittert Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und macht sich für eine Tierwohlabgabe stark. 40 Cent mehr pro Kilo Fleisch. Die Linke im Bundestag wollte derweil wissen, was die Menschen in der Fleischindustrie eigentlich verdienen. Antwort aus der Bundesagentur für Arbeit: Ausländische Beschäftigte kriegen bis zu 600 Euro weniger als ihre deutschen Kollegen. In vielen Fällen bei Subunternehmen und gefälschten Stundenabrechnungen sei es vermutlich sogar noch schlimmer, vermutet die Linke Sabine Zimmermann und spricht von, Zitat, Ausbeutung pur. Karl Lauterbach von der SPD sorgt sich derweil auch um die Gesundheit der anderen Menschen in der Region. Zumal nach Auskunft des Landkreises im besonders gefährlichen Bereich der Zerlegung noch bis heute Abend weitergearbeitet werden darf.
Das finde ich persönlich nicht vertretbar. Also müssen wir überlegen, die Quelle, woher das kommt, das ist ja nicht entdeckt. Wir wissen nicht, ist das in der Kantine passiert, auf dem Weg dorthin, in der Verarbeitung selbst, ist das die Lüftung. Das heißt, da könnten sich jetzt auch weiter Leute infizieren. Ich würde also unter diesen Umständen den Betrieb dicht machen. Ich weiß, dass das Fleisch dann nicht mehr zu verarbeiten ist. Dann ist es so.
Anton Hofreiter von den Grünen fordert, dass die klimatischen Verhältnisse in Schlachthöfen verbessert werden müssten. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssten optimiert, der Luftaustausch verbessert werden. Und wenn nicht, so der Grüne in der Passauer Neuen Presse, dann dürften geschlossene Fleischbetriebe eben nicht wieder öffnen.
Andreas Reuter war das mit Reaktionen auf den Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb in Reda-Wiedenbrück. Bis gestern wurde die Corona-Warn-App laut Robert-Koch-Institut fast 10 Millionen Mal aufs Handy geladen. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft hat Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal dazu aufgerufen, diese App doch zu nutzen.
Die App weiß weder, wer Sie sind, noch wo Sie sich bewegt haben. Und sie kennt auch nicht die Identität derjenigen, die Sie getroffen haben. Die App kann nun unser Begleiter und Beschützer werden. Sie merkt sich, welchen Smartphones wir mit unserem eigenen Smartphone nahegekommen sind und warnt uns, wenn bei einer der Personen, der wir in den letzten 14 Tagen nah begegnet sind, das Coronavirus diagnostiziert worden ist. Die Benutzung der App ist absolut freiwillig. Aber es gibt, davon bin ich überzeugt, sehr gute Argumente für die App.
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Was ist dran an den Lobbyvorwürfen gegen den CDU-Politiker Philipp Amthor? Da sind noch einige Fragen offen. Der Bundestagsabgeordnete ist wegen einer Tätigkeit für eine US-Firma in die Kritik geraten. Gestern Abend hat er bekannt gegeben, dass er seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern zurückzieht. Eine weitere Konsequenz also, die er persönlich auch zieht und politisch. Die Reaktionen auf diesen Verzicht, die fallen durchaus unterschiedlich aus. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Schmidt-Matern berichtet über die Entwicklung im Fall Amthor, der selbst seinen jüngsten Schritt so erklärt hat.
Er wolle keine Belastung für seine Partei sein, sagt Philipp Amthor jetzt und begründet damit seinen Verzicht auf eine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um Schadensbegrenzung.
Deshalb habe ich mich an dieser Stelle heute trotz überragender Unterstützung und viel Zuspruch auch aus den eigenen Reihen entschieden, dass ich für das Amt des Landesvorsitzenden der CDU Mecklenburg-Vorpommern nicht zur Verfügung stehe.
Erklärte der 27-Jährige am Abend in Güstrow nach einem Treffen des CDU-Landesvorstands. Immerhin ein erster Schritt, meint Britta Hasselmann, Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
Ich habe gedacht, gut und richtig, denn im Moment muss er erst mal dazu beitragen, aufzuklären. Wir warten doch alle darauf, dass er die jetzt zeitnah beantwortet.
Amthor, der vor 3 Jahren als einer der jüngsten Abgeordneten mit einem Direktmandat in den Bundestag eingezogen war, kündigt an, zur Aufklärung beitragen zu wollen. Zahlreiche Details seiner Lobbyarbeit für das US-Unternehmen Augustus Intelligence sind nach wie vor völlig unklar.
Was ist mit den teuren Reisen? Was ist mit den Hotels? Und hat er für seine Lobbyarbeit eine Gegenleistung entgegengenommen?
Fragt Grünen-Politikerin Hasselmann. Amthors Reisen, die er im Rahmen seiner Kontakte zu dem New Yorker Start-up unter anderem nach New York und Korsika unternahm, sind jedoch nicht das einzige Problem. Laut Spiegel-Informationen prüft die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Abgeordnetenkorruption. Der Spiegel hatte vor einer Woche zuerst über die Vorwürfe berichtet.
Natürlich ist es berechtigt, ihn zu fragen, warum er den Fehler erst zugegeben hat, als er erwischt wurde.
Sagt am Morgen im Deutschlandfunk Eckhard Rehberg, renommierter Haushaltspolitiker im Bundestag und kommissarischer CDU-Chef in Mecklenburg-Vorpommern. Sein Parteifreund habe jetzt eine zweite Chance verdient, meint Rehberg. Er sagt aber auch,
vielleicht muss Philipp Amthor auch einfach lernen, als ganz junger Abgeordneter, dass diese schillernde Glitzerwelt in Berlin um den Reichstag, dass man da auch eine gewisse Vorsicht an der einen oder anderen Stelle haben muss. Und auf der anderen Seite, ich bin 40 Jahre älter als er. Ich hätte ihm, wenn er mich gefragt hätte, einen Rat gegeben, diese Dinge nicht zu machen.
Thorsten Kuplin, Co-Landesvorsitzender der Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern, hält eine Sitzung des CDU-Landesvorstands in Güstrow hingegen nicht für ausreichend. Philipp Amthor drohe, über seine Partei hinaus Schaden anzurichten, meint Kuplin.
Das geht nicht darum, ein paar Fragen in CDU-Zirkeln zu beantworten, sondern deutlich zu machen, was da gelaufen ist. Denn letztendlich stehen hier Integrität und Glaubwürdigkeit von Politik auf dem Spiel.
Linke, FDP und auch Grüne fordern weiterhin vehement die Einführung eines Lobbyregisters, das für mehr Transparenz zwischen Bundestagsabgeordneten und Kanzleien und Unternehmen sorgen könnte. Auch das Abgeordnetengesetz müsse verschärft werden, meint Britta Hasselmann, zumal der Bundestag jetzt im Fall Amthor kein konkretes Druckmittel habe.
Nein, da sind wir als Bundestag, als Parlament keine Prüfinstanz. Das macht die Bundestagsverwaltung. Der gegenüber ist er auskunftspflichtig. Aber natürlich haben wir als Bundestag ein Interesse daran, dass hier so schnell wie möglich geklärt wird. Denn das sorgt für Vertrauensverlust. Und deshalb muss der Bundestag ein Interesse daran haben, dass Philipp Amthor so schnell wie möglich für Aufklärung sorgt,
fordert die Grünen-Politikerin.
Der Beitrag war das von unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Schmidt-Matern mit Reaktion auf Philipp Amthors Teilrückzug. Der parteiinterne Machtkampf in der AfD um den Rauswurf des Brandenburger Landesparteichefs Kablitz, der ist noch lange nicht zu Ende. Gestern hatte AfD-Chef Meuthen ja eine juristische Niederlage hinnehmen müssen. Das Landgericht Berlin hatte die Aufhebung von Kablitz' Mitgliedschaft durch den Bundesvorstand für unzulässig erklärt. Kablitz darf also seine Rechte als Parteimitglied und als Mitglied im Bundesvorstand bis zur Entscheidung des AfD-Bundesschiedsgerichts wieder ausüben. Beim AfD-Bundeskonvent in Sachsen war das natürlich heute Thema. Christine Reissing war dabei und hat unter anderem beobachtet, wie sich der AfD-Chef da der Diskussion stellen musste.
Jörg Meuthen gibt sich entspannt, der Co-Bundeschef der AfD.
So viele Mikros. Nee, ich bin echt überrascht. Ich habe nämlich gedacht, wir hätten hier unsere Ruhe.
Meuthen steht innerparteilich unter Druck. Seine Äußerungen hinsichtlich einer Spaltung der AfD seien inakzeptabel, heißt es in einem Antrag auf dem Bundeskonvent. Auf Meuthens Initiative hin hatte der Bundesvorstand den Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz im Mai aus der Partei ausgeschlossen. Das Berliner Landgericht hat das Freitagnachmittag für unzulässig erklärt. Nun soll ein innerparteiliches Schiedsgericht entscheiden. Dazu Meuthen heute.
Ich bin absolut zuversichtlich, dass bei diesem Bundesschiedsgerichtsurteil dann herauskommen wird, dass die Mitgliedsrechte von Kalbitz damit dann nicht mehr existieren.
Andere Teile der AfD dürften das anders sehen. Co-Bundeschef Tino Chrupalla etwa hat in der Causa Kalbitz eine andere Position. Auch Chrupalla ist heute beim Bundeskonvent dabei, äußerte sich bisher aber nicht. Der Konvent trifft keine personellen Entscheidungen. Möglicherweise sprechen die Delegierten Meuthen heute aber ihre Missbilligung aus. Zum Antrag, der für ihn selbst persönliche Konsequenzen fordert, meint der Co-Bundeschef Meuthen aber:
Selbst mit der Missbilligung könnte ich leben, aber gehen Sie davon aus, dass er nicht durchkommen wird. Da wollen einige Leute ein bisschen nachtreten, weil sie mit dem Kurs nicht einverstanden sind.
In der Causa Kalbitz gäbe es einen Dissens innerhalb der Partei. Das räumte Meuthen ein. Trotzdem arbeite man im Bundesvorstand zusammen. Er wisse die Mehrheit der Partei hinter sich, sagte Meuthen. Dass Meuthen als Co-Vorsitzender seinen Hut nehmen müsse, sei vielleicht zu weit gesprungen, sagte heute Joachim Keiler, stellvertretender Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter der AfD in Sachsen.
Herr Meuthen hat natürlich auch deutliche Vorzüge, brauchen wir gar nicht reden. Ja, es ist also in manchen Bereichen ein sehr eloquenter, gut auftretender Vorsitzender, das muss man sehen. Ja. Aber ob er jetzt die Kraft noch hat, sich deutlich durchzusetzen, das glaube ich, stehen wir sterben.
Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland und andere Parteigrößen nehmen an dem Treffen nicht teil. Gauland hatte am Freitag von Zersetzungstendenzen gesprochen. Er teile den Eindruck nicht, sagte der Vorsitzende des Bundeskonvents und sächsische Landtagsabgeordnete Carsten Hütter am Rande der Veranstaltung im sächsischen Lommatzsch. Eine Spaltung der Partei werde auch durch die Medien herbeigeschrieben und überzogen dargestellt, meint Hütter.
Diese Spaltung, von der Sie reden, in dieser Deutlichkeit, kann ich wirklich so nicht erkennen. Es gibt hier Diskussionspunkte, es gibt hier verschiedene Meinungen. Wir sind eine junge Partei, wir diskutieren diese Themen aus.
Parallel zum heutigen Treffen in Lommatzsch treffen sich in Düsseldorf die AfD-Landesvorsitzenden.
Und von Lommatzsch erreicht uns von dpa die Meldung, dass der Bundeskonvent sich hinter Parteichef Meuthen gestellt hat und einen Antrag zu dessen Maßregelung mehrheitlich auch ablehnte. Die Diskussion um Brandenburgs Landesparteichef Kalbitz, Christine Reising, berichtete darüber. Der New Yorker Bundesstaatsanwalt Geoffrey Berman leitet die Ermittlungen gegen diverse Verbündete von US-Präsident Donald Trump. Ein Job, der ihm im Weißen Haus nicht gerade Freunde macht. Nun versucht wohl das US-Justizministerium, Berman aus dem Amt zu drängen. Arthur Landwehr hat Informationen dazu.
Wie so oft kam die Pressemitteilung Freitagnacht. Geoffrey Berman, Bundesstaatsanwalt in New York, trete zurück, schrieb Justizminister William Barr in Washington. Das war insofern eine Sensation, weil Berman gegen Vertraute von Donald Trump ermittelt, unter anderem seinen persönlichen Anwalt Rudy Giuliani. Geoffrey Berman aber ließ kurze Zeit später wissen, dass er über die Pressemitteilung von seinem angeblichen Rücktritt erfahren habe und er überhaupt nicht die Absicht habe, dies zu tun. Im Gegenteil, alle Ermittlungen würden fortgesetzt und die Zusammenarbeit im juristischen Team sei hervorragend. Er werde gehen, wenn der US-Senat eine Nachfolge für ihn bestätigt habe. Und damit stellt er die Machtfrage, nämlich, ob der Justizminister einen dem Gesetz nach unabhängigen Staatsanwalt entlassen kann. Für Demokraten ist die Quasi-Entlassung von Berman ein weiterer Beweis dafür, dass Justizminister Barr in erster Linie politischer Erfüllungsgehilfe des Präsidenten sei. Außerdem sehen sie einen Zusammenhang mit Ermittlungen Bermans gegen die staatliche Bank der Türkei. Die, so schreibt Trumps früherer Sicherheitsberater John Bolton in seinem Enthüllungsbuch, wollte Trump unterbinden, um einen Deal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zu machen.
Arthur Landwehr berichtete, fast 80 Millionen Menschen waren laut UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR im vergangenen Jahr auf der Flucht. Das sind mehr als 1% der Weltbevölkerung. Und anlässlich des heutigen Weltflüchtlingstages schaut Lena Bodewein noch einmal auf die Situation der Rohingya.
Aus ihrer Heimat Myanmar vertrieben, vor Vergewaltigung und Mord aus brennenden Dörfern geflohen, seit Jahren unter erbärmlichen Umständen in einem riesigen Flüchtlingslager in Bangladesch leben. Jetzt auch noch bedroht von Covid-19. Kann es noch schlimmer kommen für die Rohingya? Im Dunkeln, von Taschenlampen beleuchtet, schleppen sich erschöpfte Frauen, Männer mit Kindern auf dem Arm durch das Wasser an den Strand. Ein BBC-Bericht zeigt, wie sie nach monatelanger Irrfahrt von der Küstenwache von Bangladesch aufgelesen werden.
Wir waren am Anfang zu 500 Menschen unterwegs,
erzählt dieser junge Mann.
20 bis 50 starben. Ich habe die Totengebete gesprochen.
Auf der Suche nach einer lebenswerten Zukunft vertrauen sich immer mehr Rohingya Schleppern an, zahlen $3,500 pro Person, um per Boot aus Bangladesch nach Malaysia, Thailand oder Indonesien zu gelangen, auf schwimmenden Todesfallen, die selten richtig seetüchtig sind. Gerade hat Malaysia 270 Flüchtlinge festgenommen als illegale Einwanderer, aber es hat auch Dutzende Schiffe schon zurückgeschickt, die dann weitere Wochen und Monate auf See festhängen, Das fürchten Beobachter wie Indrika Radwate vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.
Wir fürchten einen schrecklichen Verlust an Menschenleben. Frauen, Kinder, Unschuldige, die auf hoher See verschwinden, ohne Hoffnung. Das wird eine Katastrophe.
Es ist unklar, wie viele Boote unterwegs sind. Die meisten versuchen, Malaysia zu erreichen. Zehntausende Rohingya sind mit Hilfe illegaler Schmuggler in den vergangenen Jahren dorthin gelangt. Das muslimische Land galt lange als sichere Anlaufstelle. Die muslimischen Rohingya hofften dort auf Hilfe. Doch jetzt lässt Malaysia, ebenso wie das benachbarte Thailand, niemanden mehr ins Land. Keines der Flüchtlingsschiffe soll mehr anlegen dürfen. Wegen der Corona-Pandemie, heißt es.
Malaysia und Thailand müssen ihren Widerstand aufgeben und die Rohingya-Flüchtlinge sofort an Land lassen,
appelliert Phil Robertson von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
Sie sind zum Teil schon 4 Monate auf See mit begrenzten Vorräten und in dauernder Lebensgefahr.
Teilweise fordern die Schlepper jetzt von den zurückgebliebenen Angehörigen, dass sie ihnen das Geld schicken, das eigentlich fällig war, wenn sie erfolgreich in Malaysia gelandet sind. Aber da das immer unwahrscheinlicher wird, erpressen sie die Familien. Die von ihren Angehörigen auf den Booten, zum Teil erst 14- und 16-jährigen Kindern, nach den Forderungen nichts mehr gehört haben.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Leben dieser Flüchtlinge auf dem Spiel steht. Ob sie überleben oder nicht, hängt davon ab, was die Regierungen von Thailand und Malaysia als nächstes tun.
Der Beitrag von Lena Bodewein über das Leid der Rohingya anlässlich des Weltflüchtlingstags. Urlauben in Corona-Zeiten. Viele bleiben ja zu Hause oder zumindest in Deutschland. Es wird für die Reisenden viele Einschränkungen geben, aber womöglich auch mehr Platz. Freie Liegenauswahl am Pool, kein Anstehen am Buffet. Die ersten deutschen Touristen sind in Antalya angekommen. Karin Sens hat sie mit in Empfang genommen.
Brigitta aus Düsseldorf ist gerade eben am Flughafen in Antalya angekommen, nach 3,5 Stunden im fast vollen Flieger. So eng aufeinander, damit haben sich viele schon vor Corona nicht wohlgefühlt. Für die Sekretärin, die vorschriftsmäßig eine Maske vor Mund und Nase trägt, ist das nur bedingt ein Problem.
Ja, so der erste Moment war vielleicht so. Aber meine Freundin hat mir diese Extra-Maske mit dem Filter gegeben, von denen habe ich in der Tasche. War dann eigentlich okay.
Sonst wird überall auf Abstand gesetzt, an den Flughäfen, in den Hotels oder am Strand. Peter Glade ist kaufmännischer Leiter der deutsch-türkischen Fluggesellschaft SunExpress. Er weiß, das Flugzeug ist das Nadelöhr. Wichtig ist, dass alle eine Maske tragen, erklärt er. Aber was, wenn sich Passagiere einfach weigern?
Dann wird er bei uns beim Einsteigen in das Flugzeug das erste Mal aufgefordert, eine Maske aufzusetzen. Dann wird ein zweites Mal von der Crew freundlich angesprochen werden. Wenn es der Flugverlauf ermöglicht, wird es dann auch durch den Kapitän eine Ansage erfolgen. Ja, und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann muss das Flugzeug landen und der Passagier muss entfernt werden. Und selbstverständlich wird diese Landung dann eine der teureren Landungen werden für diesen Passagier, weil die Kosten muss er uns dann ersetzen.
Orkan aus Frankfurt ist mit seiner Frau schon am Montag angekommen. Da hatte das Hotel in Antalya, das sie gebucht hatten, gerade wieder aufgemacht.
Eine riesengroße Anlage, 5-Sterne-Hotel. Ist es echt wie ein Film, dass man quasi alles für sich hat. Man hat dieses Gedrängel nicht beim Buffet. Also ist es ein schöner Urlaub.
Beim Fitnesskurs auf dem weitläufigen Hotelgelände sind genau 2 Frauen plus Trainerin. Orkan liegt in Shorts und ohne Maske mit seiner Frau an einem der Pools. Sie können sich die Sonnenliegen aussuchen. Als er Anfang des Monats gebucht hat, hatte er mit einkalkuliert, dass in den Hotels nicht viel los sein wird.
Wenn dieses Hotel sehr voll wäre, ausgelastet, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Standards schwer einzuhalten sind. Wenn jetzt auf einmal 100 Leute am Buffet teilnehmen, dass es anders ist als 10 Leute, wo wir am ersten Tag nur zu zweit oder zu dritt waren. Man merkt schon, dass die Abstände dann geringer werden.
Die Gäste müssen mitspielen, heißt es immer wieder, wenn es um die Corona-Vorsichtsmaßnahmen geht. Sonst hilft das ganze Zertifizierungsprogramm nichts, das die türkische Regierung für Hotels aufgelegt hat. Es soll bei Urlaubern Vertrauen schaffen. Wenn man sich trotzdem mit Corona im Urlaub ansteckt, Brigitta hat sich informiert.
Die türkische Regierung hat ja auch festgelegt, sollte wirklich was passieren, würden, wenn man keine Versicherung hat, die greift, auch der Staat aufkommen. Und da verlasse ich mich drauf. Ich glaube nicht, dass die in der heutigen Situation da irgendwas Falsches erzählen, weil dann wird keiner kommen.
Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte das diese Woche im Interview mit dem ARD-Studio Istanbul versprochen. Bei Tourismusminister Mehmet Ersoy klingt es allerdings etwas anders. Wir haben eine neue Versicherung eingeführt, die wir im Internet an den Grenzen und den Flughäfen verkaufen. Sie deckt Behandlungskosten bis 7.000 Euro ab und sie kostet 33 Euro. Das ist nicht viel Geld für jemanden, der 100%ige Sicherheit will. Brigitta geht erstmal davon aus, dass ihre deutsche Auslandskrankenversicherung zahlen würde.
Karin Senz war das. Wir kommen zum Sport. Da steht heute alles im Zeichen des Saisonfinales der Fußball-Bundesliga. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Wo sind heute Nachmittag denn Entscheidungen überhaupt gefallen?
Ja, die meisten am unteren Tabellenende. Bei der Partie Mainz gegen Bremen ging es für beide Mannschaften drum, wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg zu holen. Das gelang nur Mainz und das 3:1 gegen Bremen hat direkte Konsequenzen. Stefan Kersthold.
Der FSV Mainz 05 hält die Klasse dank eines 3:1 Erfolges gegen den SV Werder Bremen. Und Werder muss zittern. Sie stehen nach diesem Spieltag auf Abstiegsplatz 17. In Mainz waren die Bremer in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, hatten auch die besseren Chancen. Doch den ersten Treffer, den machten dann die Mainzer durch Quaison. Noch vor der Pause, dann nach einer halben Stunde, erhöhte Boetius auf 2:0. Und dann der Anschlusstreffer, dann wurde es nochmal eng für die Mannschaft von Achim Bayerlorzer, als Klaassen auf Osako zurücklegte und der auf 1:2 stellte. Der eingewechselte Fernandes machte dann aber mit dem 3:1 Endstand alles klar.
Und damit ist Bremen allerdings nicht direkt abgestiegen. Das wäre nur so gekommen, wenn Konkurrent Fortuna Düsseldorf gewonnen hätte gegen Augsburg. Aber das 1:1 lässt die Fortuna weiter zittern und bringt nur Augsburg eine gute Nachricht. Stefan Kaußen.
Der FC Augsburg hat sich definitiv gerettet durch dieses 1:1 bei Fortuna Düsseldorf. Florian Niederlechner mit der Führung in der 9. Minute. Dieses 1:0 reichte, auch wenn Hennings für Düsseldorf ausgleichen konnte mit seinem 15. Saisontreffer. Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz mit 2 Punkten und dem leicht besseren Torverhältnis gegenüber dem vorletzten Werder Bremen und mit der großen Chance am letzten Spieltag bei Union Berlin dann selbst auch alles klar zu machen.
Gleiches Ergebnis gab es zwischen Köln und Frankfurt, was bedeutet, auch Köln spielt in der kommenden Saison sicher in der ersten Liga. Armin Lehmann.
Am Ende war dieses 1:1 ein Ergebnis, das in Ordnung geht. Der 1. FC Köln führte zur Pause 1:0. Florian Kainz mit einem berechtigten Foulelfmeter für die Kölner in der 45. Minute war der Torschütze. Die Kölner in den letzten 10, 15 Minuten dieses ersten Durchgangs, da waren sie die bessere Mannschaft und verdienten sich diese Führung. Im zweiten Durchgang viel Druck plötzlich von der Frankfurter Eintracht. Die hatten ein paar dicke Möglichkeiten, ließen sie alle liegen, aber in der 73. Minute war es dann Bas Dost mit dem verdienten 1:1 Ausgleichstreffer für die Frankfurter.
Der Meister steht schon fest. Trotzdem ließen es sich die Bayern heute nicht nehmen, mit einem klaren 3:1 zu Hause gegen Freiburg zu gewinnen. Und die Vizemeisterschaft, die wurde heute auch entschieden im direkten Duell zwischen Dortmund und Leipzig. Thomas Kunze.
Borussia Dortmund schlägt RB Leipzig mit 2:0, wird damit Vizemeister und dieses Ergebnis, das geht auch vollkommen in Ordnung. In der ersten Halbzeit der BVB drückend überlegen mit großen Möglichkeiten durch Haaland und Hazard. Es dauert aber bis zur 30. Minute, ehe Erling Haaland aus 11 Metern Entfernung nach einer schönen Kombination das 1:0 erzielte. Von RB Leipzig, abgesehen von einem Flachschuss von Timo Werner, nicht wirklich viel zu sehen in der ersten Halbzeit. Und auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das zunächst nicht, auch wenn Leipzig mehr Ballbesitz hatte und mehr Kontrolle über das Spiel. Dortmund blieb trotzdem gefährlich und in der Schlussphase gelang dann wieder Erling Haaland, der Konter zum 2:0. Der BVB gewinnt verdient in Leipzig.
Und dahinter machte Borussia Mönchengladbach einen riesigen Schritt in Richtung Champions League mit einem Sieg bei Absteiger Paderborn. Marc Eschweiler.
3:1 der Triumph am Ende beim SC Paderborn, der wieder mal aufopferungsvoll gekämpft hat, aber am Ende wieder ohne Punkte dastand. Hermann traf früh für Gladbach in der 4. Minute per Abstauber und Kapitän Lars Stindl schnürte in der 2. Halbzeit einen Doppelpack. In der 56. Minute zunächst per Elfmeter, in der 73. Minute dann per Volleyschuss. Zwischenzeitlich hatte Sven Michel für den SC Paderborn zum 1:1 getroffen. Weitere Chancen für die Paderborner blieben ungenutzt. Auch die Gladbacher hatten noch mehrere Hochkaräter und das 1:1 Einzige, was man den Borussen vorwerfen kann, war die schwache Chancenverwertung.
Gladbach hat jetzt 2 Punkte Vorsprung auf Konkurrent Leverkusen, die nach einer 0:2 Niederlage bei Hertha BSC jetzt auf Platz 5 stehen. Wolfsburg hat nach einem 4:1 auf Schalke die Europa League sicher, ebenso Hoffenheim durch ein 4:0 gegen Union Berlin. In der Basketball-Bundesliga endete gerade das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Oldenburg und Bamberg. Oldenburg holt auch hier den Sieg. Edgar Endres in München. Wie eindeutig war das?
Ja, am Ende war es doch eine eindeutige Angelegenheit für die Niedersachsen, für den Pokalfinalisten. 89-75 und das waren dann insgesamt 19 Punkte Vorsprung mit dem ersten Spiel zusammengerechnet. Und das, obwohl heute Rashid Malhalbahic, der Superstar der Oldenburger, einen gebrauchten Nachmittag hatte mit nur 7 Punkten. Dafür brillierten mal andere Spieler, die sonst nur im Schatten von ihm stehen. Ein Tyler Larsen, 14 Zähler, ein Nassim Buss, 16 Punkte und vor allem Ian Hammer mit 21 Zählern hatten die Bamberger allein im Griff. Bei den Bambergern fehlte vor allem der Kapitän Elias Harris im ersten Spiel mit 24 Punkten. Bester Scorer der Oberfranken, war am Rücken verletzt, eher gar nicht auf dem Parkett. Und auch der sonst starke Spieler Jordan Crawford heute unter seinen Möglichkeiten. Bamberg damit klar ausgeschieden.
Danke, Edgar Endres vom Basketball-Bundesliga-Finale.
Und das waren die Berichte aus dem Sport für heute mit Marina Schweizer, meiner Kollegin aus der Sportredaktion. Die Informationen am Abend, die gehen damit zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.